Deutschlandfunk. Hintergrund.
Westsahara. Wird Marokkos Autonomieplan Wirklichkeit? Von Stefan Ehlert.
Jubel auf den Straßen, Fahnentanz, Gesänge, Autohupen bis in den frühen Morgen. Es ist Freitag, der 31. Oktober 2025. Dieser Tag dürfte vielen in Marokko in Erinnerung bleiben. Im ganzen Land feiern die Leute wie diese Frau im Zentrum der Hauptstadt Rabat.
Auf diesen großen Tag haben wir 50 Jahre lang gewartet. Ich bin mit meinen Kindern hinausgegangen. Es lebe Marokko und es lebe der König. Wir sind alle glücklich.
Was hat die Menschen in diesen nationalen Taumel versetzt? Eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates. Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der Besetzung der Westsahara durch Marokko entscheiden die Vereinten Nationen, dass das umkämpfte Gebiet marokkanisch werden soll. Es ist der wohl größte Erfolg in der Laufbahn von König Mohammed dem VI. Er spricht noch am selben Abend im Fernsehen von einer historischen Wende.
Obwohl sich die Frage unserer territorialen Integrität positiv entwickelt, bleibt Marokko der Notwendigkeit verpflichtet, eine Lösung zu finden, die allen Parteien erlaubt, das Gesicht zu wahren, ohne Gewinner oder Verlierer. Marokko sieht diese Wende nicht als Trophäe und möchte keineswegs Gegensätze schüren oder Spaltungen verstärken.
Weder Gewinner noch Verlierer soll es geben, sagt der Monarch. Doch zurzeit steht es 1:0 für Marokko. Die Westsahara soll marokkanisch werden. Endet damit ein Konflikt, der vor 50 Jahren am 6. November 1975 begann? Damals besetzte Marokko unter König Hassan II. Im sogenannten Grünen Marsch große Teile der Westsahara. Eine Gegend voller Sand und Steine dort, wo die Wüste auf den Atlantik trifft. Symbolisch überschritten 350.000 Zivilisten die Grenze zur damals noch sehr dünn besiedelten einstigen spanischen Kolonie. In den Händen hielten sie den Koran, über den Köpfen wehten marokkanische Flaggen. So berichten es Zeitzeugen und so stellt es ein marokkanischer Spielfilm dar. Was dem Marsch folgte, war ein Krieg zwischen der von Algerien unterstützten Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario, der Volksfront zur Befreiung der Westsahara und Marokko. Erst 1991 endete dieser Krieg, als die Vereinten Nationen einen brüchigen Frieden vermittelten und die Beobachtermission MINURSO starteten. Wie ist die Lage in dem Gebiet heute? Der Hoteldirektor Younes Mahfoud sieht allen Grund, optimistisch zu sein. Er ist vor wenigen Monaten aus Marrakesch nach Dakhla in die Westsahara gezogen, in die südlichen Provinzen, wie man in Marokko sagt. Hier leitet er das Strandhotel Dakhla Club, direkt an der Lagune gelegen. Ryanair fliegt dort schon hin. Direktflüge aus Marrakesch gibt es neuerdings bald auch aus Marseille oder Bordeaux.
Ils vont venir, certainement.
Alle großen internationalen Ketten werden hierher kommen, denn das Ziel ist sehr vielversprechend. Ich glaube, dass Dakhla in 2 bis 3 Jahren einen Tourismusboom erleben wird.
Sogar, dass 2030 eines der Spiele der FIFA-WM der Männer in Dakhla in der Westsahara ausgetragen werden könnte, kann sich Younes Mahfoud vorstellen. Marokko richtet den größten Teil der WM gemeinsam mit Portugal und Spanien aus. Und für Younes Mahfoud ist der Süden selbstverständlich Teil seines Landes. Doch genau um diese Frage, wem gehört die Westsahara, gibt es seit Jahrzehnten Streit. Nach dem Grünen Marsch flüchteten viele, die nicht unter marokkanischer Herrschaft leben wollten, über die Grenze ins südalgerische Tindouf, also in das Land, das die Polisario unterstützte. Die junge Journalistin Ebaba Hamaida ist dort geboren. Sie lebt heute in Spanien, reist immer wieder nach Tindouf und hat gerade ein Buch veröffentlicht über die Erfahrungen von Frauen in diesem Konflikt, am Beispiel der eigenen Familie. Hamaida engagiert sich bei Reporter ohne Grenzen. Sie kritisiert die Gängelung der Presse in der Westsahara. Tatsächlich ist auch das ARD-Team bei seiner Recherche ständigen Kontrollen und permanenter Überwachung ausgesetzt. Frei mit Menschen auf der Straße zu sprechen, ist nicht möglich. Der Begriff Grüner Marsch, sagt Ebaba Hamaida, sei eine Beschönigung dessen, was damals geschehen sei.
Nachdem ich erfahren habe, was meine Familie während dieses Marsches durchgemacht hat, kann das für mich natürlich kein grüner Marsch sein. Ich habe beschlossen, ihn zu nennen, wie meine Großmutter ihn nennt. Ich nenne ihn den Schwarzen Marsch, weil er eine der traumatischsten Episoden war, in der versucht wurde, das sahrauische Volk zu vernichten.
Marokko weist solche Anschuldigungen als Propaganda zurück. Tatsächlich gibt es auch Sahrauis, die auf der marokkanischen Seite der Westsahara leben und sagen, dass ihr Volk schon immer zum Königreich gehört habe. Es dürfte nicht leicht sein, die Gräben, die damals zwischen beiden Seiten aufgerissen wurden, zu überwinden, den Hass und das Misstrauen. Das umstrittene Gebiet der Westsahara hat heute rund 600.000 Einwohner. Seine Fläche ist etwa so groß wie der Rest Marokkos mit ca. 36 Millionen Einwohnern. Die militärische Absicherung kostet Marokko seit Jahrzehnten viel Geld. Auf der algerischen Seite der Grenze wiederum harren Schätzungen zufolge 173.000 Sahrauis in Camps in der Wüste aus. Sie sind auf die Versorgung durch die Vereinten Nationen und die algerische Regierung angewiesen. Der UN-Sicherheitsrat hat jetzt angeordnet, dass alle registriert werden, damit man genau weiß, von wie vielen Menschen man redet. Ebaba Hamaida sagt, die Versorgung der Geflüchteten habe sich zuletzt massiv verschlechtert.
Die Hilfen sind drastisch zurückgegangen. Das Einfrieren der US-Mittel aus dem Internationalen Hilfsfonds hat auch direkte Auswirkungen auf die Hilfe, die in den Lagern geleistet wird. Die Situation in den Flüchtlingslagern ist also sehr kompliziert. Es ist ein unwirtlicher Ort und eine sehr, sehr trostlose Situation. Denn die Zeit vergeht und ein halbes Jahrhundert auf der Flucht ist eine lange Zeit.
In Sachen Versorgung hat der UN-Sicherheitsrat Abhilfe angemahnt. Die Menschen in Tindouf müssten besser versorgt werden. Aber reicht die humanitäre Geste aus, um Sympathien für den UN-Beschluss und Marokkos Autonomieplan zu gewinnen? Erklärtes Ziel Marokkos ist es, die völkerrechtliche Hoheit über die Westsahara zu erlangen, aber seinen Bewohnern Autonomie zu erlauben. Dieser sogenannte Autonomieplan aus dem Jahr 2007 fand schon vor 5 Jahren die Zustimmung des US-Präsidenten Donald Trump. Im Gegenzug erklärte sich Marokko bereit, volle diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit haben die USA klargemacht, dass sie den Plan weiter unterstützen. Donald Trumps Berater für Afrika und die arabische Welt, Massad Boulos, sagte dem Fernsehsender Sky News Arabia, man könne über alles verhandeln, aber nicht mehr bis in alle Ewigkeit.
Präsident Trump hat die Souveränität Marokkos über die Westsahara anerkannt. Aber gleichzeitig hat Präsident Trump die beiden Parteien aufgefordert, dringend einen Dialog aufzunehmen und eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Und zwar so schnell wie möglich.
Russland und China haben sich bei der jüngsten Entscheidung im UN-Sicherheitsrat enthalten. Damit haben sie den Weg freigemacht für den Vorschlag der USA, Marokkos Autonomieplan umzusetzen. Mit Frankreich und Großbritannien haben neben den USA 2 weitere Vetomächte im UN-Sicherheitsrat dem Autonomieplan als wahrscheinlich beste Lösung des Konflikts zugestimmt. In Europa hatten sich zudem Spanien, Portugal und Polen dieser Position angeschlossen. Die Europäische Union hat großes Interesse an einem guten Verhältnis zu Marokko, denn das Königreich hindert Migranten daran, nach Europa zu flüchten. Die Küste der Westsahara ist stellenweise keine 150 Kilometer von der spanischen Kanareninsel Fuerteventura entfernt. Marokkanische Sicherheitskräfte haben dort entlang der Küste Beobachtungsposten, die nur wenige 100 Meter voneinander entfernt liegen. Es gibt aber auch EU-Diplomaten, die warnen, wenn man Marokko unterstütze, die Westsahara zu annektieren, könne Russland das propagandistisch ausschlachten, um die völkerrechtswidrige Annexion der Krim zu rechtfertigen. In jedem Fall komme jetzt durch die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates Bewegung in den Westsahara-Konflikt, meint Isabel Wehrenfels, Maghreb-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Der Text der UN-Resolution zur Westsahara liefere Marokko Grund zur Freude.
Es gibt einfach nennenswerte Veränderungen. Jetzt wird mehrfach Autonomie genannt, und zwar als eine am ehesten mögliche Lösung, und es wird verlangt, dass konstruktive Antworten darauf geliefert werden, sprich der Ball liegt da bei der Polisario und indirekt wahrscheinlich auch Algerien.
Schon in 6 Monaten soll die UN-Blauhelm-Mission Minurso auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist eine kleine Beobachtermission, die seit Beginn ihres Einsatzes 1991 am Status quo nie viel ändern konnte. Eine baldige Abschaffung dieser Mission hält Isabel Wehrenfels jedoch für riskant.
Also ich denke, ein Risiko ist, dass die Marokkaner sich sagen, wir expandieren etwas auf die andere Seite des Berms. Ein weiteres Risiko ist, dass die Polisario sich sagt, wir könnten jetzt noch mal versuchen, so richtig loszuschießen. Also ich halte das Eskalationspotenzial für deutlich größer, wenn die Minurso nicht da ist. Und ich glaube, das sehen die Marokkaner letztlich auch so.
Der Berm, den die Expertin anspricht, ist eine mehr als 2000 Kilometer lange Befestigungsanlage, ein mit Minen gespickter Sandwall. Marokkos Militär hat ihn angelegt, um Vorstöße der Polisario zu erschweren. Für die in Tindouf geborene Ebaba Hamaida ist das eine Grenze, wie damals die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten.
Es ist eines der am stärksten verminten Gebiete der Welt. Und es ist auch eine Mauer, die leider in den 1980er Jahren gebaut wurde und noch nicht abgerissen wurde. Nicht wie die Berliner Mauer. Sie ist sogar länger als die Berliner Mauer. Sie teilt die Wüste der Sahara. Sie teilt das sahrauische Gebiet. Aber sie trennt auch Familien.
Viele hoffen, dass diese Grenze nach dem UN-Beschluss endlich wieder geöffnet wird. Aber zunächst müssen noch Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien stattfinden. Wann es dazu kommt, ist unklar. Der Außenminister der Polisario, Mohamed Yeslem Baysat, ist nicht bereit, auf eine Vorbedingung zu verzichten. Ein Referendum unter den ursprünglichen Bewohnern der Westsahara, den Sahrauis.
Die Volksfront verteidigt die nationale Unabhängigkeit. Aber gleichzeitig sind wir bereit, die freie Entscheidung des sahrauischen Volkes zu akzeptieren, wie auch immer sie ausfällt. Aber wir akzeptieren niemals ein Ergebnis, das uns aufgezwungen wird.
Doch über die Frage, wer dann entscheidungsberechtigt wäre, gibt es seit vielen Jahren keine Einigung. In Teilen der Westsahara sind 90% der Bevölkerung zugezogen. Angezogen auch durch eine wachsende Zahl an Jobs im Tourismus, auf dem Bau, bald vielleicht auch in der Industrie. Allen ungeklärten Fragen zum Trotz schafft Marokko seit Jahren Fakten in der Westsahara. Die konservative britische Wochenzeitung The Economist schrieb, Marokko etabliere eine Art koloniales System in der Westsahara, in dem es Rohstoffe wie Phosphat von dort exportiere und Fischereirechte verkaufe. Marokkos Botschafter in Großbritannien, Hakim Hajoui, wies dies in einem Leserbrief als inakkurat zurück.
Nicht Marokkos Anwesenheit in der Sahara ist ein kolonialer Anachronismus, sondern das Fortbestehen eines vom Ausland unterstützten separatistischen Projekts.
Damit meinte er Algerien und die Polisario. Außerdem, so der Botschafter, machten die Phosphatvorkommen im Süden nur 2% der marokkanischen Reserven aus. Auch außenstehende Beobachter glauben eher, dass Marokkos Engagement im Süden sehr viel Geld koste, ohne eine Garantie dafür, dass dort auch einmal Gewinne gemacht würden. Der Ex-Diplomat Mokhtar El-Rambou hat Marokkos Standpunkt lange in aller Welt vertreten. Er war Botschafter in Kenia, er vertrat Marokko bei der Europäischen Kommission. Heute unterrichtet er Politikstudierende. El-Rambou verweist im Interview mit der ARD auf die großen Investitionen, die Marokkos Regierung im Süden veranlasst habe. Die Entwicklungsfortschritte dort versteht der Ex-Diplomat als Ergebnis eines seiner Meinung nach heute schon bestehenden nationalen Zusammenhalts.
Wenn ich mir nur mal die Statistiken ansehe, wie viele Milliarden Dirham haben wir allein in den vergangenen 20 Jahren investiert? Die Sahara hat seitdem nicht aufgehört, sich zu entwickeln. Man erkennt sie nicht wieder. Und von allem, was da gemacht wird, profitiert die lokale Bevölkerung.
Vermutlich können auch Bauunternehmen auf Profite hoffen. In Marokko wird ohnehin viel gebaut. Neue Bahnlinien, Autobahnen, Stadien. Die Infrastruktur soll fit gemacht werden für die Zukunft, vor allem auch für die WM 2030. Doch kaum irgendwo wird so viel gebaut wie in Dakhla. Längst ist aus dem einst verschlafenen Nest ein quirliges Städtchen geworden. Im Taxi läuft ein lokaler Radiosender mit den neuesten Hits aus der Region. Schon bald sollen hier zwei 5-Sterne-Luxushotels ihre Tore öffnen, sowie mindestens eine große Supermarktkette. Die Küstenstraße nordwärts nach Laayoune ist über viele Kilometer von Windkraftanlagen gesäumt. Wind und Sonne sollen Entsalzungsanlagen mit Energie versorgen. Mit dem gewonnenen Trinkwasser werden den Plänen der Regierung zufolge tausende Hektar Wüste in fruchtbare Äcker verwandelt. Kein Vorhaben aber dürfte die Region einmal so stark prägen wie der neue Tiefseehafen von Dakhla. Ein Megaprojekt, dass einmal rund 10.000 Menschen Arbeit geben und die Sahelstaaten an den Atlantik anschließen soll. Der Leiter der Abteilung Finanzen und Verwaltung des Dakhla Atlantic Port, Omar Abagas, sagt, es handle sich um die derzeit wohl größte Baustelle Afrikas. Ziel sei es, der bislang von Fischerei und Agrarwirtschaft geprägten Wüstenregion einen Impuls zur Industrialisierung zu geben.
Wir bauen nicht nur den Hafen selbst, sondern wir schaffen auch 600 Hektar Logistikflächen und eine Zone von 1000 Hektar für andere Wirtschaftszweige. Dieses System soll die wirtschaftliche Dynamik in der Region verstärken. Auf diese Weise haben die jungen Leute in der Region künftig viel mehr Aussichten, hier auch eine Arbeit zu finden.
Drei riesige Hafenbecken entstehen mit einem Tiefgang von bis zu 20 Metern, wo die weltgrößten Containerschiffe anlegen können. Zudem sollen dort eine Fischfangflotte und Werften ihre Heimat finden. Allein zur Sicherung der Hafendämme versenken die Bauarbeiter 200.000 Wellenbrecher, die sie in einem eigenen Zementwerk herstellen, erklärt Manager Abagas inmitten des Lärms der Baumaschinen. Schon die Baustelle wird zu einem großen Teil mit erneuerbarer Energie versorgt. Sie spielt im Geschäftsmodell des Hafens eine wichtige Rolle.
Die Erzeugung von Strom mit erneuerbaren Energien wird weiter ausgebaut in der Region.
Und wenn diese Transformation abgeschlossen ist, werden wir grünen Wasserstoff exportieren.
Noch ist der Zugang zur streng gesicherten Hafenbaustelle nur mit spezieller Erlaubnis des zuständigen Ministeriums für Ausrüstung und Wasser in Rabat möglich. Einfacher ist es dagegen, das Zentrum des blühenden Tourismus in Dakhla zu besuchen, am Strand der Lagune. Schon von Weitem sind die bunten Drachen der Kitesurfer zu sehen. Sie dominieren geradezu den Himmel über dem Wasser. Surfer Jonathan aus dem britischen Brighton ist schon zum fünften Mal in Dakhla.
Dakhla ist fantastisch. Es bietet wirklich konstant starken Wind. Die Bedingungen stimmen. Man kann hier gutes Material ausleihen.
Das Essen sei gut, Drinks gebe es auch, so Jonathan, und das Wetter in der Westsahara sei auch besser als in Brighton. Der Österreicher Hannes Unterweger betreibt an der Lagune einen professionellen Surfbrettverleih. Er hat sich mit Frau Davida und den Kindern Frieda und Timo in Dakhla niedergelassen und ist sehr zufrieden mit seiner Wahlheimat.
Also Dakhla hat sich in den letzten 6 Jahren extremst entwickelt. Neue Stadtteile sind entstanden. Privatkliniken wurden gebaut, Universitäten wurden gebaut. Es wird einfach extrem viel Infrastruktur geschaffen. Straßen wurden gebaut, Alleen. Die Stadt entwickelt sich wirklich in eine sehr gute Richtung.
Ein Vorteil für Investoren wie ihn, sagt Surfunternehmer Unterweger, sei, dass sie von Steuern befreit seien. Unterweger ist einer der Pioniere, die darauf setzen, dass sich der Streit um die Sahara, wie er die Westsahara nennt, schon bald erledigt haben wird.
Ich bin hier in Marokko, in der Sahara, und so ist das für mich, ja. So ist es, ne?
Ja.
Es ist von Marokko administriert, es fühlt sich vor allem wie Marokko für uns ist es Marokko.
Das größte Plus für die Surfer ist in jedem Fall der konstant starke Wind an 330 Tagen im Jahr. Dass die Touristen nach derzeitigem Stand konsularisch nicht betreut werden können und dass sie sich auf sensiblem Terrain befinden, das wissen nahezu alle Besucher. Abschrecken lassen sie sich davon nicht. Ungeklärte völkerrechtliche Fragen können Surffans offenbar besser verkraften als Flaute über dem Ozean.
Das war der Hintergrund. Westsahara, wird Marokkos Autonomieplan Wirklichkeit? Von Stefan Ehlert. Redaktion Johanna Herzing.
Und für alle Hintergrundfans haben wir an dieser Stelle noch einen Hörtipp.
Deutschlandfunk.
So, haben Sie dieses Bild hier schon mal irgendwo gesehen?
Tatort Kunst.
Was tust du, wenn der Erpresser dich anruft?
Ist wieder da.
So, woher hat der das Geld?
Mit brennenden Fragen.
Das heißt, Ihr Vertrauen in den Kunstmarkt ist eigentlich weg. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Es gibt einfach so viel, unglaublich viele Fälschungen.
Zweifelhafte Bilder tauchen auf.
Ein Van Gogh wird entführt.
Und alle Passanten fand ich verdächtig und alle Lieferwagen sowieso.
Und auch in Bayern kommt was weg.
Der Bürgermeister, den Goldschatz haben sie geklaut.
Und das prominenteste Lächeln der Kunstwelt führt Tatort Kunst an einen geheimen Ort.
It's Mona Lisa on the wall.
Es geht um große Werte.
Alles, was ich jetzt im Folgenden sage, ist kein Witz.
Und große Emotionen.
Das ist doch furchtbar. Das ist ein furchtbares Gemälde.
4 neue Fälle.
Niemand darf etwas wissen.
Exklusiv.
Nicht einmal Stefan Kolderhoff.
Aktuell.
Boah, jetzt kommt er mit dem Schmonder daher. Das wird doch auch nichts.
Und investigativ.
Ja, du bist ein Arschloch, du bist mein Erzfeind, du bist ein Vollidiot, aber du bist okay und ich vertraue dir.
Tatort Kunst.
Boah, krass, ich krieg gerade Gänsehaut.
Jederzeit hören in der Deutschlandfunk-App.
Es ist wirklich jetzt nicht gelogen.
Am besten?
Da ist es.
Jetzt schon abonnieren.
Das ist es, oder?